SRF 3.
Ein Stuhl ist frei am obersten Gericht in den USA. Nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg beginnt der Streit um ihre Nachfolge. Frauen zuerst, nicht nur auf hoher See, sondern auch, wenn es darum geht, wer zuerst seine Stelle verliert, auch im Journalismus. Und dann, ohne Maske, ohne Abstand, in Zürich demonstrieren Hunderte gegen die Corona-Massnahmen des Bundes. Das und mehr im Info 3 heute mit Nina Gigax. Ja, eine wie sie wird es nicht noch einmal geben. Die USA trauern um Ruth Bader Ginsburg, die Richterin, die auch eine Art Popstar war. Ruth Bader Ginsburg setzte sich ihr Leben lang für die Rechte von Frauen und Minderheiten ein und bekam dafür sogar Applaus aus dem gegnerischen Lager der Konservativen. Sie studierte als eine der ersten Frauen in Harvard und an der Columbia-Universität Hughes und war seit 1993 Richterin am obersten Gericht, dem Supreme Court. Frage nun direkt an USA-Korrespondentin Isabel Jacobia. Warum hatte Ruth Bader Ginsburg in den USA denn eine so große Bedeutung?
Sie war eine monumentale Figur in der US-Justiz, eine liberale Vorkämpferin, eine Ikone der Frauenbewegung. Bevor sie 1993 selber oberste Richterin wurde, gewann sie mehrere Prozesse vor dem Supreme Court, die zur Gleichstellung der Frauen in den USA führten. Hunderte von frauenfeindlichen Gesetzen mussten abgeschafft werden, dank Ruth Bader Ginsburg. Im letzten Jahrzehnt war sie oft in der Minderheit im inzwischen konservativeren Supreme Court und brillierte dort mit ihren scharfen Gegenmeinungen. Ihr Tod ist auch ein Symbol dafür, dass die USA einen Wertewandel im Rechtssystem vollziehen. Die Rechtsprechung wird womöglich deutlich konservativer werden. Für Jahrzehnte und nicht zuletzt deshalb trauern Liberale in den USA heute heftig um die oberste Richterin und machen sich Sorgen, was nun mit dem vakanten Sitz geschehen wird.
Sie sagen es, nun ist dieser Sitz am obersten Gericht also vakant. Was passiert denn mit diesem?
Präsident Trump hat angekündigt, sofort eine Nachfolge zu nominieren, obwohl die Wahlen vor der Tür stehen, in gewissen Staaten bereits im Gang sind. Und der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, verspricht, die Bestätigung der Nominierung schnell durchzuziehen. Er sagte allerdings nicht, ob vor oder kurz nach den Wahlen. Was klar ist, Trump hat seinen Wählern und Wählerinnen versprochen, einen Richter oder eine Richterin zu ernennen, die oder der stramm konservativ ist. Seiner christlichen Anhängerschaft verspricht Trump jemanden, der gegen Abtreibungen vorgehen wird.
Und wie reagiert da die Demokratische Partei?
Nun, sie sagen, erst ein neu gewählter Präsident dürfe die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg bestimmen. Man muss sehen, für die Demokraten stehen viele liberale Errungenschaften auf dem Spiel. Minderheitenrechte, Klimaschutz, Gleichstellung, Wählerrechte. Der Tod der obersten Richterin kurz vor den Wahlen ist für sie ein Worst-Case-Szenario. Besonders bitter ist für die Demokraten, dass es Präsident Obama nicht gelang, in seinem letzten Amtsjahr einen Richter zu ernennen, die Republikaner im Senat ihn damals blockierten.
Und wenn wir das nun zusammenfassen, wem hilft das politisch bei den Wahlen?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Auf den ersten Blick würde man meinen, es hilft Trump, weil es ganz einfach ein großer Triumph für ihn ist. Er kann einen dritten obersten Richtersitz vergeben und die US-Justiz so für Jahrzehnte prägen. Aber es ist auch möglich, dass ein ganz gegenteiliger Effekt eintritt. Falls er eine erzkonservative Figur nominiert, kann das gemäßigte und unabhängige Wähler und vor allem Wählerinnen verschrecken. Zudem könnten die Republikaner im Senat noch stärker in Bedrängnis kommen, als sie es eh schon sind. Die Republikaner werden ziemlich sicher versuchen, eine Richterbesetzung durchzudrücken. Aber es ist denkbar, dass sie dafür einen politischen Preis bezahlen werden.
Besten Dank. Das waren Einschätzungen von USA-Korrespondentin Isabel Jacobi. Wir entschuldigen uns für die nicht ganz lupenreine Verbindung. Nun zu den Nachrichten mit Christoph Studer. Auf der griechischen Insel Lesbos gibt es nun ein neues Zeltlager für mehrere tausend Flüchtlinge.
Rund 9'000 der insgesamt 12'000 Migrantinnen und Migranten seien inzwischen ins neue Zeltlager gezogen, berichten griechische Medien. Allerdings nicht alle freiwillig. Die Polizei ist seit Donnerstag daran, die Menschen in das neue Zeltlager zu eskortieren. Viele hätten sich zunächst geweigert, heisst es. Die Migrantinnen und Migranten schliefen seit dem Brand im Lager Moria vor rund 10 Tagen auf der Straße und in umliegenden Olivenhainen. Dem russischen Oppositionellen Alexei Nawalny geht es offenbar besser. Einen Monat nach dem Giftanschlag gegen ihn veröffentlichte Nawalny ein Bild von sich auf Instagram, stehend auf einer Treppe im Berliner Universitätsspital Charité. Dabei dankte er seinen Ärztinnen und Ärzten, sie hätten ihm alle Chancen gegeben, wieder gesund zu werden. Allerdings habe er bei vielen alltäglichen Aufgaben noch immer Probleme. Nach seinem Zusammenbruch in Russland am 20. August haben drei Labore festgestellt, dass Nawalny vergiftet worden war. Öffentlich für seine Meinung einstehen, obwohl Gewalt droht, das tun die Frauen in Belarus. Der sogenannte Marsch der weiblichen Solidarität führte am Nachmittag durch die Hauptstadt Minsk. Dabei seien Dutzende Personen festgenommen worden, wie Nachrichtenagenturen berichten. Die französische Agentur AFP spricht gar von Hunderten von Festnahmen. Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August kommt es in Belarus fast täglich zu Kundgebungen.
Info 3 Abend.
In der Krise verlieren zuerst die Frauen ihre Stelle. Das Phänomen ist leider genauso alt wie bekannt in Branchen wie der Gastronomie oder der Hotellerie zum Beispiel. In der Corona-Krise zeigt sich nun, auch an anderen Orten ist das so, im Journalismus zum Beispiel. Medienredaktor Salvador Attasoy.
CNN Money Switzerland ist pleite. 25 Leute haben ihre Stelle verloren, die Hälfte davon Frauen. Die Ringe Axel Springer AG stellt das Modemagazin Essie Style ein und lässt die Modezeitschrift Polero künftig extern produzieren. 17 von 20 Entlassenen sind Frauen. Das zeigen die Zahlen, die SRF vorliegen. Vor kurzem ist ein Buch zum Thema erschienen. Geschrieben haben es die beiden Journalistinnen Nora Bader und Andrea Fopp. Frauen, Macht, Journalismus heißt es. Dass die Krise jetzt zuerst vor allem Journalistinnen trifft, kommt für Nora Bader nicht überraschend.
Was mich einfach ein bisschen irritiert hat, ist diese Überraschung, die sich plötzlich darüber geäußert hat, weil gerade Journalisten, die ja eigentlich überall genau hinschauen, haben jetzt aufgeschrien.
Im Journalismus geschieht also, was in vielen anderen Branchen bisher auch zu beobachten war, Frauen verlieren den Job in einer Krisensituation zuerst. Der Journalismus in der Schweiz ist nicht nur männerlastig, 2 von 3 Medienschaffenden sind Männer, er ist auch von Männern dominiert. Auch wenn es gute wirtschaftliche Gründe für Sparmaßnahmen gäbe, dass es mit der Essie Style und Polero jetzt gerade Produkte aus dem Lifestyle-Sektor treffe, sei wohl mehr als ein Zufall, sagt Andrea Fopp, sie ist Co-Autorin des Buches, denn
in den sogenannten relevanten Ressorts, in denen die journalistische Macht ist, dort sind 70% Männer. Und im Lifestyle, wo man sagt, ja, das ist nicht so wichtig, das ist noch nice to have, da kann man noch ein paar Inserate verkaufen. Dort sind 65-60% der Journalistenstellen von Frauen besetzt.
Kommt dazu, in der Männerbranche liegt die Entscheidungsmacht meist in Männerhand. Auch jetzt, wenn es darum geht zu entscheiden, wo gekürzt und wo entlassen wird.
Die Macht, die sitzt halt immer noch in den Verlagen und in den Chefredaktionen. Und dort sind 3 von 4 Chefpositionen von Männern besetzt.
Sagt Andrea Fopp. Ein Muster, das sich auch unterhalb des Top-Managements wiederhole, ergänzt Nora Bader.
Ja, nicht nur wie auf der Chefetage, es geht auch weiter runter. Also bei Wirtschaft und Politikressorts sind 7 von 10 Posten von Männern besetzt. Also das zieht sich durch die ganze Branche hindurch.
Das Problem ist eigentlich bekannt und auch mit mehreren Studien belegt. Die Medienunternehmen versuchen darum seit längerem Gegensteuer zu geben. Frauen werden mit speziellen Programmen gefördert und bei Neuanstellungen bei gleicher Qualifikation bevorzugt, sei es bei der TX Group, bei SRF oder Ringier. Nur die erste große Entlassungswelle infolge der Pandemie zeigt es, in einer Krisensituation trifft es nach wie vor zuerst die Frauen, auch im Schweizer Journalismus.
In Zürich demonstrieren auch heute wieder mehrere hundert Personen gegen die Corona-Massnahmen, Christoph.
Die Kundgebung läuft seit dem frühen Nachmittag. Laut der Polizei halten viele Demonstrierende den Mindestabstand nicht ein und tragen keine Masken. Darum prüfe man, Personen zu kontrollieren und allenfalls wegzuweisen oder anzuzeigen. Zu der Demonstration aufgerufen hatte das Bürgerforum Schweiz. Schweizer Waffen in Bürgerkriegsländern, das soll verboten bleiben, findet die Evangelische Volkspartei. Die Delegierten haben sich heute in Basel getroffen und waren einstimmig dieser Meinung. Damit unterstützt die EVP die entsprechende Volksinitiative.
Info 3 Abend.
Und jetzt gibt's ein Laugengipfeli zu ungewohnter Zeit. Und die Frage, wer hat's erfunden? Freddy Hierstand, der mit den Hierstand-Gipfeli. Er hat so gut gebacken, dass die Großen auf ihn aufmerksam wurden. Es kam zur Fusion. Entstanden ist der Backwarenriese Arista. Freddy Hierstand spricht heute vom größten Fehler seines Lebens, denn nun tobt ein Machtkampf bei Arista. Den Kopf steckt er trotzdem nicht in den Sand. Er macht weiter das, was er am besten kann, Gipfeli. Mit 77 Jahren. Lucia Theiler hat ihn besucht.
Eine großzügige Stube mit Aussicht über die Dächer des Dorfes im zürcherischen Geroldswil, auf einen Naturgarten, auf dem Tisch ein Korb mit einer Auswahl Gipfeli und Broten. Das ist die Welt von Freddy Hierstand.
Ja, zu mir und meiner Bäckerei gehören natürlich Gipfeli. Das ist, mit dem bin ich gross geworden. Und da haben wir einmal den Laugengipfel. Das ist auch eine Erfindung von mir, heute ein Klassiker.
So wie der Aufbackgipfel, mit dem Freddy Hierstand das Bäckereigeschäft vor Jahrzehnten revolutioniert hat. Weiter im Korb ein veganer Gipfel, eine seiner neueren Erfindungen. Und spätestens mit dem ersten Bissen in das Gebäck aus Mandelmilch sind wir beim Geschäft. Wir wechseln darum auf seinen Wunsch hin von Schweizerdeutsch auf Standardsprache. In die Sprache, in der Freddy Hierstand sich sicher fühlt, weil er schon so manches Interview gegeben hat auf seinem Weg nach oben.
Wichtiges Thema ist und bleibt beste Qualität und möglichst gesunde Produkte.
Darum hat er in seiner heutigen Bäckerei Brote entwickelt aus pestizidfreiem Mehl. Weiter wichtig in der Verarbeitung des Brotteigs sei die Zugabe von wertvollen Keimlingen. Mit seiner Bäckerei Freddys, die mit rund 140 Mitarbeitenden den Detailhandel und die Gastronomie beliefert, will er so nahe an den Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten sein wie möglich.
Man muss die Menschen lieben und das muss aus dem Herz kommen.
Und nicht aus einem Managerbuch. Hierstand spricht aus Erfahrung. Er habe sich in den 1990er Jahren leiten lassen von Managerliteratur. Er brachte sein Unternehmen an die Börse. Ein Fehler, wie er heute sagt. Anfang der 2000er Jahre zog er sich dann zurück, zuerst als Chef, dann auch als Präsident der Firma. Dann kam die Fusion mit einer irischen Firma, aus der Arista entstand. Und dann in den vergangenen Wochen der Kampf um das Verwaltungsratspräsidium beim Milliardenkonzern. Auf das alles schaut Freddy Hierstand mit Bedauern.
Oh, Wehmut und Unverständnis, dass meine einst erfolgreiche Hierstand AG von geldgierigen Managern an die Wand gefahren wurde.
Der neue Verwaltungsratspräsident des Konzerns könnte es vielleicht aber richten, sagt Freddy Hierstand. Er hat ihn damals noch selbst angestellt und zum Chef der Geschäfte in Polen ernannt. Er selbst ist froh, eigene Wege gehen zu können, geschäftlich mit seiner Bäckerei und privat täglich durch den eigenen bienenfreundlichen Biogarten direkt neben dem Haus.
Ein bisschen etwas von fast allem. Wir sind beim Wettermenü, Christoph.
Genau, Menü Tricolore sozusagen. Heute und morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt und da und dort nass bei 24 Grad.
Info 3 ordnet das Newsgeschehen ein, kompakt und verständlich. Einen guten Radiosamstagabend wünscht Nina Gigax.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.